Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
Wenn Träume auf Wirklichkeit und Wünsche auf Konflikte stoßen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Tom Voss und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. In dieser Folge geht's um Lücken im Nest. Geldsorgen im Wohnprojekt. Und ich spreche mit Elfi Christlieb und Horst Domnick. Hallo Elfi, hallo Horst.
Hallo.
Tom. Hallo.
Ja, schön, dass wir hier zusammen bei dir, Elfi, in der Wohnung sitzen dürfen. Vielen Dank schon mal dafür. Ihr beide wohnt hier im Wohnprojekt Nestbau im Vogelkamp, Hamburg-Neugraben. Euer Projekt besteht aus 2 Mehrfamilienhäusern am Moorgürtel 3C und Nummer 16. Wir sitzen bei dir, Elfi. Horst, wohnst du auch hier im Haus?
Ja, in diesem Haus wohne ich, wo wir das Ganze hier aufnehmen.
Naja, wir sind im 4. Stock bei dir.
Im dritten Stock.
Und Horst, du dann im 2.
Im 1.
Im 1. So ist es, genau. Und wir gucken raus. Das ist das Erste, was mir hier bei dir, Elfi, in der Wohnung auffällt. In eine wunderschöne Landschaft auf der einen Seite. Wir gucken in diesen Vogelkamp Naturpark oder Naturschutzgebiet.
Vogelschutzgebiet,
ja. Genau. Und auf der anderen Seite in die neue Siedlung, Neugraben. Im Haus habe ich noch nichts mitgekriegt. Die schlafen alle noch bei euch hier, oder?
Ja, viele sind zur Arbeit.
Also,
die Kinder sind zur Schule.
Ja.
Und wir Rentner, ja, können um diese Tageszeit Interviews geben.
Das ist super. Oder eine zweite Tasse Kaffee machen, genau. Drumherum ist es eine, ich würde sagen, eine kleine neue, so ein Wohnviertel. Also hier ist überwiegend Wohnen angesagt, ne, in dem Stadtteil.
Ja.
Ja, es gibt hier wenig Läden zum Einkaufen. Mhm. Dafür fahren wir dann auf die andere Seite vom Bahnhof. Mhm.
Ja, Werkstätten gibt es auch wenig oder eben so mittelständische Betriebe oder so etwas, was wir uns gewünscht haben. Auch zum Beispiel Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstätten oder so. Mhm. Sowas fehlt,
vielleicht
war geplant, aber es haben sich keine gefunden, die hier eine Existenz gründen wollen.
Ah, ja, ja. Elfi, du wohnst hier allein?
Bin Single. Wohne allein, ja.
Und Horst, du wohnst im 1. Stock?
Mit meiner Frau zusammen.
Ah ja, die habe ich mal getroffen beim Meet and Greet der Agentur für Banken. Alles klar. Der Hamburger Stadtteil Neugraben liegt südlich der Elbe. Das ist, glaube ich, für viele, die über Wohnprojekte in Hamburg reden, wie was? Hamburger Wohnprojekt südlich der Elbe, erstmal überraschend. Es ist der Bezirk Harburg, zu dem wir hier gehören. Und das Ganze ist, wie gesagt, an diesem Naturschutzgebiet Moorgürtel.
Ja.
Es gibt hier Falken, habt ihr mir gesagt, als wir um die Häuser rumgegangen sind.
Richtig. Eben ist ein Vogelschutzgebiet. Mhm. Und wir haben hier viele Vogelarten, ne, die auch oft aufs Balkongeländer gehen. Also die wir wirklich hautnah miterleben.
Mhm. Schön. Das ist so ein bisschen die Stimmung hier um uns herum. Gehen soll es heute um die Frage, wie euer Wohnprojekt entstanden ist. Das ist ja der erste Punkt, um Nestbau zu verstehen. Dann auch, wie es zu den finanziellen Problemen hier im Wohnprojekt gekommen ist, wie ihr mit diesen Geldsorgen als Gemeinschaft umgeht und schließlich auch, welche Lösungen ihr gefunden habt, damit zu leben und die Probleme zu lösen und aufzuheben.
Mhm.
Horst, wir sollten vielleicht noch kurz erzählen, dass wir uns kennengelernt haben in Wilhelmsburg bei einem Hamburger Wohnprojektetag.
Richtig.
Das ist eine zufällige Begegnung und ruckzuck ergab sich unser Wortwechsel, dass wir mittendrin in Themen für Wohnprojekte waren. Und in diesem Fall ging es, glaube ich, um eine bestimmte Summe, die euch damals noch fehlte, um über die Runden zu kommen. Und da sind wir seitdem so ein bisschen in Kontakt geblieben. Ich glaube auch, weil wir uns sympathisch waren.
Das stimmt.
Ich würde gerne anfangen mit der Frage, wer ihr so seid und was das hier ist, Nestbau. Elfi, magst du anfangen? Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich gehöre zu der älteren Generation und bin hier eingezogen oder bin dazugekommen, weil ich im Alter nicht alleine leben will. Das ist so mein Leitgedanke gewesen, warum ich zu Nestbau gestoßen bin.
Ja, aber älter muss man auch relativieren. Du bist ja erst 54 geboren. Ist so.
Ja, ist so. Aber also ich bin in Rente, ich verdiene mir noch was dazu, arbeite selbstständig, bin Lerntherapeutin und habe noch ein paar Einzelstunden mit Kindern. Das erfüllt mich auch. Ich hoffe, dass ich das noch so relativ lange machen kann, weil es ist dann schon manchmal hier etwas einsam.
Auch hier. Also du bist so ein bisschen der Einsamkeit entronnen und hast hier dein Zelt aufgeschlagen im Wohnprojekt.
Ja.
Aber erlebst auch das Thema wieder hier
mit Einsamkeit. Ja, natürlich. Das ist ja auch ein inneres Problem und nicht unbedingt nur ein äußeres. Ja.
Wir werden da gleich bestimmt drauf kommen. Elfi, welche Rollen hast du hier wahrgenommen oder nimmst du wahr im Wohnprojekt?
Also ich habe am Anfang, war ich als Vorstandsfrau mit dabei, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Grundstück zusammen gekauft haben. Und dann ist das immer wieder gewechselt.
Du warst im Vorstand, du hast hier Verantwortung übernommen und machst auch wahrscheinlich in der einen oder anderen Arbeitsgruppe mit.
Ja, wir haben ja hier diese Häuserstruktur, von der wir schon mal erzählt hatten. Ich bin da im Haus Kommunikation. Also wir haben uns in mehrere Gruppen aufgeteilt, je nach Kompetenzen. Und da bin ich im Haus Kommunikation.
Ja.
Und das liegt mir auch sehr.
Schön, ja. Du bist auch von Anfang an dabei hier.
Ja, nicht von allem Anfang an, weil ganz am Anfang war natürlich jemand, der wusste, dass es dieses Grundstück zu kaufen gibt.
Okay, aber bleiben wir nochmal bei uns, Horst. Wer bist du? Erzähl mal.
Ja, ich bin Horst Domnick. Ich bin verheiratet mit Silvia Domnick. Wir sind in das Wohnprojekt gekommen, weil wir auch so kurz vor der Rente standen und uns überlegt haben, ja, wie sieht es denn aus, wenn wir in Rente sind, im Ruhestand sind, wie wollen wir dann wohnen? Und da sind wir dann auf den Gedanken gekommen, dass wir also mit anderen gemeinsam altern wollen und haben uns auf die Suche gemacht, haben einen Stammtisch mitgegründet, der ja grundsätzlich nur aus einer Generation bestand, und uns kennenzulernen, um zu gucken, ne, ob wir daraus eben Gruppen bilden könnten, also nicht gemeinsam eine Gruppe, aber ausloten, welche Möglichkeiten gibt das, und so, dass wir dann in verschiedene Projekte gehen konnten. Da hat sich auch ein bisschen was gebildet, aber in der Zeit gerade hat uns, wir singen im Chor, meine Frau und ich, und da war eine Mitsängerin, die hier im Projekt war schon mit ihrem Partner, und die hat davon erzählt, und dann haben wir sie gefragt, ist noch ein Platz frei? Ja. Und so sind wir denn hier reingekommen. 2015 im Sommer ist dieses Projekt gegründet worden, also die Gründung, eine GbR wurde gegründet, man hat einen Vertrag gemacht mit den Baubetreuern und mit der Stadt, da hat man also die Zuteilung des Grundstücks bekommen. Und darum hat sich denn die Gruppe gebildet, gewachsen. Wir sind dann im Oktober dazugekommen. Die Besonderheit in dem Moment war tatsächlich, dass hier nicht sich eine Gruppe gefunden hatte, die nach einem Grundstück gesucht hat, sondern das Grundstück war hier im Wohngebiet für ein Wohnprojekt vorgesehen. Und die Baubetreuer, die so ein Projekt braucht, die haben dann Leute gesucht, die bei diesem Projekt mitmachen. Ja, ja, ja. Und das ist bei anderen Wohnprojekten ganz anders. Ne? Die finden sich zuerst und bewerben sich um ein Grundstück und müssen ein Konzept vorlegen. Und uns fehlte ein gemeinsames Konzept. Ja. Wir haben uns um das Projekt, um das Grundstück gesammelt und es kennengelernt erst.
Horst, und welche Rollen nimmst du hier wahr? Welche Aufgaben?
Ja, ich war in der GbR, da habe ich dann eben auch als Vorstand das Ganze begleitet, obwohl wir eben alle ja gleichberechtigt sind. Aber wir brauchten eben diese Struktur. Ja, und dann haben wir irgendwann die Genossenschaft gegründet, und da habe ich das auch nicht anders erlebt. Alle haben sich so eingebracht, und mittlerweile bin ich jetzt auch seit kurzem erst in dem Vorstand. Wir rotieren und passiert eben auch, dass jemand dann merkt, dass ihn die Verantwortung zu doll drückt oder so, und ja, Ängste aufsteigen, aus dieser Funktion rausgehen.
Ihr kennt euch also, Elfi, du als Ex-Vorständin und du als aktueller Vorstand, Horst, auch prima aus mit den Strukturen, mit den Rahmenbedingungen, auch mit den Finanzen von dem Wohnprojekt Nestbau.
Also wir haben Finanzkompetenz hier im Projekt, ne? Die ist im Moment nicht so im Vorstand vertreten, aber wir haben eben so eine Finanz-AG, die den Vorstand sehr tatkräftig unterstützt. Ne?
Könnt ihr noch mal ein paar Sachen jetzt über euer Wohnprojekt Nestbau erzählen?
Ja.
Also was macht es besonders, Elfi?
Also das Besondere an unserem Wohnprojekt ist, dass es ein Mehrgenerationenprojekt ist. Und das andere hat Horst schon gesagt, dass wir nicht uns schon vorher kannten, sondern dass wir sozusagen alle nacheinander dazugestoßen sind, weil es dieses Grundstück gab. Also ich finde, dass wir heutzutage, damals noch nicht, aber jetzt wirklich gut eine Struktur entwickeln, wo wir jede von uns also in eine Aufgabe hineinkommen. Das finde ich bei uns ganz gut. Das ist unser Konzept zurzeit. Wir sind noch ein bisschen bei der Konzeptentwicklung.
Horst, kannst du uns noch ein paar weitere Rahmeninfos geben zum Wohnprojekt Nestbau?
Ja, was ich eben schon angedeutet habe, wir versuchen eben basisdemokratisch zu sein. Das war eben auch eine Gemeinsamkeit, die uns von Anfang an so zusammengetragen hat. Und wir wollten unsere Entschlüsse im Konsens treffen. Das war auch ja ein Punkt, in dem wir alle d'accord waren, wo wir jetzt merken, welche Schwierigkeiten sich damit ergeben. Da sind wir aber, glaube ich, nicht besonders. Aber das war so etwas, wo wir sagen können, okay, das ist ein gemeinsamer Nenner. Ich will nicht sagen kleinster gemeinsamer Nenner, aber einer der gemeinsamen Nenner.
Ihr seid, glaube ich, 17 Wohneinheiten hier mit 23 Erwachsenen und 13 Kindern. Also das ist die Größe. Und ihr lebt in zwei Mehrfamilienhäusern, die wir vorhin auch besucht haben. Da drin gibt es also die Wohnungen, alles so terrassenartig angelegt. Jede einzelne Wohnung mit einer schönen Terrasse zur Sonnenseite hin. Und dann habt ihr auch Gemeinschaftsräume in mehrerer Form. Und der große Gemeinschaftsraum, wo eure Plenar stattfinden, den haben wir besucht. Es gibt so eine Art Werkstattraum und einiges andere noch. Also Gemeinschaft wird groß geschrieben, das merkt man schon an der Raumeinteilung. Und ihr seid auch das erste Hamburger Wohnprojekt südlich der Elbe. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war die internationale Bauausstellung, die hier stattgefunden hat in Hamburg, wo dann dieses Gebiet beplant wurde. Da durften sich also Architekten austoben. Und das ist also von der IBA im Grunde genommen initiiert worden, ne, dass man hier südlich der Elbe eben auch Wohnprojekte haben wollte. Die es nördlich der Elbe schon zuhauf, will ich nicht sagen, aber mehrere gab. Und mittlerweile gibt es aber eins, ist gerade fertig geworden. Da sind sie jetzt im Mai eingezogen. Das ist Wohnhof 3, mit dem wir auch befreundet sind, kann man sagen. Da sind auch ehemalige von uns, die aus unserem Projekt ausgestiegen sind. Und sind da eingestiegen. Und jetzt wird ein neues initiiert in Neuwiedental, was ja auch nicht weit weg von uns ist. Das ist ganz in den Anfängen. Da sind die Baubetreuer gerade dabei, Menschen zu suchen. Das wird also einen ähnlichen Verlauf nehmen wie hier, weil hier südlich der Elbe eben sich keine Wohnprojekte, die sich als Gruppen erstmal gefunden haben, nach Grundstücken suchen, sich um diese Grundstücke bewerben.
Du sprachst das an. Das ist ein Entwicklungsgebiet hier gewesen. Die IBA hatte den Auftrag als Stadttochterunternehmen und hat dann auch günstige Rahmenbedingungen geschaffen, damit hier zügig gebaut wird und so auch euch sozusagen gewonnen und euch dann auch attraktive Rahmenbedingungen geschaffen.
Ja, aber diese Förderrichtlinien, nach denen wir gebaut haben oder gegründet haben, die gelten für alle Bauprojekte hier in Hamburg.
Elfi, als du hierher gezogen bist, war dir es auch ein bisschen mulmig, weil das ein bisschen abgelegen ist und wenig Infrastruktur drumherum?
Also nicht deswegen, sondern weil, ja, ich musste sehr viel investieren. Ich habe ja alles, was ich habe, habe ich hier investiert. Und teilweise war es ja so, dass ich gesagt habe, okay, also entweder das klappt oder ich lande irgendwo im Heim oder keine Ahnung wo. Weil man sich ja entscheiden muss, sich finanziell zu engagieren. Und das habe ich am Anfang noch nicht so gesehen, dass ich so weit rausziehe. Also es war mir nicht so klar. Das ist schon etwas, was ich heutzutage auch Naja, schwierig finde. Also mit einem weinenden, einem lachenden Auge. Mhm. Einmal finde ich das so schön hier mit der Natur und dass es so still hier ist. Und auf der anderen Seite fehlt mir dann manchmal, dass ich einfach so vor die Tür trete und alles ist so lebendig. Mhm. So wie in Eimsbüttel, wo ich arbeite zum Beispiel, gearbeitet habe.
Eine Nachfrage, Elfi. Du sprachst gerade an, dass du viel Geld zu Beginn bezahlt hast. Verstehe ich das richtig, dass die Einlage für die Genossenschaft so hoch war?
Nee, die erste Einlage nicht. Aber man muss ja dann Anteile haben und es muss ja auch gedeckt sein. Also es muss sich dann so verteilen. Und da habe ich dann freiwillig höhere Anteile gekauft. Mhm. Ich habe das dann auch als Anlage gesehen, Geldanlage. Aber das steht mir natürlich dann nicht mehr zur Verfügung, das Geld.
Ja, und wirft auch keine Zinsen ab, wenn ich das richtig verstehe.
Kaum. Ne? Also ich habe, eigentlich sollten wir nicht so Zinsen haben, aber ich hatte einen ganz, ganz geringen, damit wenigstens die Inflationsrate abgedeckt
ist. Also du hängst mit deinem Kapital drin. Ja, Horst.
Nicht auf die Genossenschaftsanteile können wir Zinsen zahlen. Aber du hattest ein Darlehen, ein freiwilliges Darlehen gegeben, auf den du Zinsen hattest, weil wir manchmal so Gelder brauchten, um was zu überbrücken.
Wie hoch war denn der Pflichtteil, den man zahlen musste, um mitzumachen bei euch?
Wir haben also ein Eintrittsgeld von 400 Euro. Das ist nicht so viel pro Person. Aber wir sind angefangen mit 250 Euro pro Anteil. Der Anteil ist Quadratmeter wohnflächenabhängig. Damit wollten wir eben wir wollten Menschen, die nicht so viel Kapital zur Verfügung haben, die Möglichkeit bieten, hier einzusteigen. Solidarisch sollten eben diejenigen, die mehr zur Verfügung haben, dann auch mehr Anteile zahlen, also freiwillige Anteile einbringen. Da haben wir dann aber gemerkt, dass damit die Finanzierung zu knapp wird. Wir haben zu wenig Eigenanteile damit zusammenbekommen, sodass doch einige mehr Anteile einbringen mussten, als wie sie vorher gehabt haben. Wir sind bei diesen 250 Euro geblieben. Es ging auch von der Satzung her nicht, dass wir das erhöhen. Aber wir müssen sagen, unsere Baubetreuer, die uns dabei beraten haben, bei der Finanzierung auch, wir waren für die das erste Projekt. Und in den Förderrichtlinien stand drin, dass man 10% Eigenanteil der Finanzierung benötigt. Und wir haben immer mit diesen 10% kalkuliert. Und als wir denn die Darlehen für den Grundstückkauf aufnehmen wollten bei der IFB, das ist ja die Bank der Hansestadt Hamburg, und da vorgesprochen haben, dann sagte uns der Leiter, 10%, das haben wir noch nie gemacht, also mindestens 20%. Und damit wären wir gescheitert und da haben wir uns an den Finanzsenator Dressel gewandt, der damals schon Finanzsenator war, und haben den unser Problem geschildert. Und dann ist das dazu gekommen, dass wir dann nur 15% Eigenanteil aufbringen mussten. Aber wir haben lernen müssen, dass das tatsächlich
immer noch knapp ist, ne?
Ja, eigentlich zu wenig. Also die IFB hatte recht zu behaupten, 20%. Und ich kann auch nur jedem zukünftigen Wohnprojekt empfehlen, und dazu dient ja auch der Podcast, unsere Erfahrung rüberzubringen, mit nicht weniger als 20% Eigenkapital.
Ja, ich glaube, es ist auch die Empfehlung der IFB, der Investitions- und Förderbank Hamburg. Gleichwohl will man natürlich Türen nicht zumachen für engagierte Gruppen, die auch weniger einbringen können, gerade in solchen Fällen. Stichwort Mehrgenerationenhaus. Elfi, du sprachst das an. Der Traum war auch hier, mit Menschen zusammen zu wohnen, gemeinsam und nicht einsam in unterschiedlichem Alter. Wenn man, sagen wir mal, mit Mitte, Ende 60 so eine Entscheidung trifft, ne, dann will man auf der einen Seite in einem Nest, in einem sozialen Nest, im Zusammenhang mit anderen wohnen, aber auf der anderen Seite will man da auch was einbringen, weil man weiß ja genau, ich kann nicht erwarten, dass sich alle um mich kümmern, weil ich bin nur einer von 17 oder 20 Leuten. Ne?
Ach so, ich und weiß, was du meinst. Ja,
wie war das für dich? Ich hab
immer schon Lust, mit jüngeren Menschen zusammen zu sein. Mhm. Und ich mag auch gerne Kinder. Also ich habe auch ich bin ja Lerntherapeutin und habe auch mir vorgestellt, dass ich viel mit den Kindern machen kann. Mhm. Ich wollte Vorlesetage anbieten. Ich habe auch mal sowas durchgeführt zu Weihnachten. Ja, die Kinder sind inzwischen schon größer, die wollen nicht mehr so viel jetzt von so einer Oma. Mhm. Also diese Träume haben sich insofern nicht so richtig erfüllt. Mhm. Also so eine Nestbau-Oma zu sein. Ich habe einen eigenen Enkelsohn und um den kümmere ich mich mehr. Ich glaube, auch andere hier haben ihre eigenen Familien, wo sie sich viel drum kümmern können und brauchen also keine extra Nestbaukinder, um sie zu bespielen. Mhm. Ja, und diese Kinder spielen auch sehr gut miteinander und haben ja ihre eigenen Omas, brauchen also hier keine zusätzliche Oma. Ja, das ist ein Traum, der so nicht in Erfüllung gegangen ist für mich.
Muss man vielleicht noch einschränkend sagen, Horst, bislang, weil das kann sich ja bei Veränderung der Besetzung, wenn Auszüge stattfinden und Einzüge auch wieder verändern. Das ist dann, sagen wir mal, wenn die Chemie wieder eine andere wird, dann kann sich das ja auch wieder neu zusammenspielen. Horst, wie siehst du das mit dem Mehrgenerationenhaus? Was war der Traum?
Die Idee des Mehrgenerationenwohnen hatte auch zusätzlich, sagen wir mal, ich will also Elfi nicht widersprechen, ich sehe das viel auch so, aber ein Grund war natürlich auch, wenn wir alle in der gleichen Generation sind, verlassen wir dann auch alle in relative Nähe das Projekt und haben dann das Problem, dass wenn Jüngere nachziehen sollen, da die Bedenken sind, oh, ich ziehe doch nicht ins Altersheim. Und das wäre schwierig gewesen, dann das Projekt langfristig laufen zu lassen. Und deshalb ist das besser, man hat mehr Generationen im Haus, sodass, wenn die Älteren ausscheiden, in welcher Form auch immer, dann auch Jüngere nachwachsen.
Das war ein Teil dieser Überlegung. Es hat auch architektonische Aspekte, wenn ich es richtig verstanden habe?
Ja, in normalen Mehrfamilienhäusern ist das ja so, dass die Grundrisse der Wohnung fast alle gleich sind und somit dann auch die übereinanderliegenden Wohnungen, ich sag mal die Lüftungsstränge, die Abwässerstränge, ne, das zieht sich alles senkrecht durch. Und dadurch, dass wir aber aufgrund des Alters unterschiedliche Platzansprüche haben, das ist also in der Förderrichtlinie geregelt, ne, und wir unterschiedliche Familiengrößen haben, mussten wir natürlich auch unterschiedliche Grundrisse der Wohnung anbieten. Und das war architektonisch eine große Herausforderung und wird auch weiterhin technische Probleme machen, weil dieses Verziehen von Leitungen bringt immer Probleme mit sich.
Also es waren soziale Wünsche und Träume, Hoffnungen verbunden mit dem Wunsch des Mehrgenerationenwohnens, aber eben auch architektonische Herausforderungen und auch Zusatzkosten und auch bestimmte positive Erwartungen, wie sich das so entwickelt, die Zusammensetzung des Hauses. Und da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wie sich das dann ergeben hat. Ne?
Ja, vielleicht noch zu dem Konzept, was vorhin angesprochen wurde. Ne? Wir haben uns damals ja auch überlegt, als wir uns kennengelernt haben, also wir hatten nachher noch ordentlich Fluktuationen, aber diejenigen, die schon lange dabei sind, die haben sich dann überlegt, was ist denn unsere Gemeinsamkeit? Können wir da draußen ein Konzept machen? Und da haben wir dann rausbekommen, ja, die Schnittmenge ist nicht so groß. Wir sind unterschiedlicher Konfession. Wir sind, wie soll man sagen, also haben unterschiedliche Ansprüche an zum Beispiel Ökologie und so. Ne? Also da sind wir nicht so ganz gleichgeschaltet. Und der gemeinsame Nenner, den wir rausgefunden haben, war, dass die lebendige Nachbarschaft uns wichtig ist. Ne? Also eine lebendige Nachbarschaft bedeutet eben Dorf in der Stadt sozusagen, obwohl wir schon hier ziemlich am Rande der Stadt sind. Aber das ist doch aufgegangen, würde ich sagen. Ne? Also wir haben schon eine lebendige Nachbarschaft, die noch ausbaufähig ist.
Es wird viel dafür getan. Also wir haben, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das fiel mir jetzt nur ein. Wir haben zum Beispiel ein Medium, Slack heißt das, wo wir uns also ständig austauschen über diese familiären Dinge, über Kochtopf und Kühlschrank und so gegenseitige Hilfe.
Slack ist so eine Kommunikations-App.
Das stimmt, also das ist, da App. Ist das gut aufgegangen mit dem Konzept.
Ja.
Das
hier. Soweit erstmal, Elfi und Horst. Für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, wir sind hier bei Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Elfi Christlieb und Horst Domnick, Wohnprojekt Nestbau im Vogelkamp, Hamburg-Neugraben. Und ich bin Tom Voss. Danke ihr beiden, dass ihr schon mal den Kontext dargestellt habt, wo wir hier sind, was das Wohnprojekt Nestbau im Vogelkamp auszeichnet, wie ihr gestartet seid. Und so ein Wohnprojekt entsteht mit viel Herz, aber auch mit viel Geld. Ohne Geld geht's nicht. Und genau da gab's und gibt's doch erhebliche Schwierigkeiten. Elfi, du hast schon geschildert, dass du mit eigenem Kapital in größerem Umfang eingestiegen bist hier als gedacht. Habt ihr auch hier selbst gearbeitet auf der Baustelle?
Nein, also sollten wir auch gar nicht.
Bei den Außenanlagen hast du da mitgewirkt, bei der Entstehung?
Nee, die Entstehung, also wir haben ja, wie gesagt, diese Aufteilung in Menschen, die bestimmte Kompetenzen haben. Und wir haben einen Menschen dabei, der hier eine Ausbildung als Gartenbaufachmann hat. Und der hat uns viel dabei gemacht. Außerdem wurde das auch von Anfang an hier so angelegt. Wir hatten bestimmte Vorschriften. Wir mussten so und so viele Bäume pflanzen und solche Bäume und keine anderen und so weiter. Es gab einige Vorschriften, die wir einhalten mussten und die wir auch eingehalten haben.
Mit dem Grundstück. Habt ihr das eigentlich im Erbbaurecht bekommen oder wie habt ihr das erworben?
Nee, wir mussten das noch kaufen. Also das hätte uns wäre uns sehr entgegengekommen. Aber damals hat die Hansestadt Hamburg das Prinzip noch nicht gehabt. Hat sie überhaupt nicht gemacht damals. Und wir mussten das Grundstück noch kaufen. Das war sehr spannend. Wir haben dieses Grundstück 5 Jahre lang freigehalten bekommen von der Hansestadt Hamburg und auch zu dem Preis, der 2015 festgesetzt wurde.
Da war die IBA auch dazwischen und sehr nett zu euch.
Ja. Die Grundstückspreise sind in den Jahren, die wir geplant haben, stark nach oben gegangen. Und um diesen Preis zu halten, mussten wir das dann auch innerhalb dieser 5 Jahre kaufen. Und wir haben das Grundstück gekauft, ohne das Geld zu haben. Wir haben die Kredite noch nicht gehabt, die wir brauchten. Ne? Also die 85%. Die wir als Darlehen aufnehmen mussten. Und von der IFB und auch von der KfW, also der Bundesanstalt, die Baukredite gibt. Und ja, wir haben dann darauf gehofft, dass wir das schaffen, innerhalb dieses halben Jahres, die uns als Zahlungsziel gegeben wurden, das Geld zu bekommen. Und wir haben die Entscheidung, die offizielle Entscheidung zwischen Weihnachten und Neujahr bekommen. Das heißt, hätten wir das nicht geschafft, wären wir damals schon geplatzt. Aber das war sehr spannend.
Auf die Kante genäht, ja.
Sehr nervenaufreibend. Ja, und einige sind in der Zeit auch ausgestiegen, weil sie die Belastung nicht ausgehalten
haben. Weil die Eigenmittel nicht hoch genug waren oder was? Okay.
Und die Eigenmittel, was ich dann noch zu sagen, die Eigenleistung, die wir gemacht haben, das war im Grunde genommen die Einfriedung, ne? Den Zaun, den du vorhin gesehen hast. Das haben wir selber gemacht und die Sandkiste gebaut, ne? So. Da haben wir selber noch mit teilgenommen.
Dass das zeitlich so eng wurde und eigentlich euer Vorhaben gemessen an dem tatsächlich vorhandenen Eigenkapital nicht genug war. Ne? Das hat aber nicht den Baubetreuer veranlasst, euch zu sagen, Leute, das ist so nicht realisierbar?
Nee, die Baubetreuer waren immer optimistisch.
Gut.
Der Optimismus hat uns, glaube ich, auch durch die Zeit getragen. Wo uns das deutlich wurde, war, da kommen wir, glaube ich, auch noch zu, wir haben unser Bauvorhaben noch mal geändert, mussten noch mal neue Bauanträge stellen. Der Architekt hat aufgegeben, aber nicht, weil er gedacht hat, wir wuppen es nicht. Und dann haben wir neue Architekten gesucht und haben wir einen Architekten, zwei Frauen gefunden, ein Architektenpaar, dem wir unser Budget eröffnet haben. Ja. Und die haben gesagt, jo, das schafft ihr. Und nach einem halben Jahr sind sie dann zur Erkenntnis gekommen, sie können das nicht innerhalb des Budgets planen
und bauen. Mir ging das jetzt ein bisschen schnell, Horst. Ich muss noch mal kurz einen Gang runterschalten.
Ja.
Also ihr habt ein Haus geplant, ihr habt einen Baubetreuer gehabt, ihr habt einen Architekten gehabt, der auch Erfahrungen hatte in Sachen Wohnprojekte. Und während der Zeit, in der ihr auf die Genehmigung eures Bauantrags gewartet habt, fiel hier eine Entscheidung im Nestbau.
Ja, richtig. Die Baubetreuer waren das, die uns gesagt haben, wir müssen ja noch entscheiden, aus welchem Material ihr die Häuser bauen wollt. Ne? Beton, Steine, ne? unter anderem auch Holz. Und zwar gerade in der Zeit, die Hansestadt Hamburg, die Möglichkeit gegeben, aus Holz zu bauen und hat sich entschieden, 30 Cent pro Kubikmeter verbauten Holz als zusätzliche Förderung zu geben. Und da haben wir gedacht, oh, das ist ja eine tolle Sache, und haben uns dann entschieden, umzuplanen und einen Holzbau zu errichten.
Entschuldige, ich muss zurückfragen, ihr habt einen Bauantrag abgegeben, ohne dass klar war, aus welchem Material ihr bauen wollt, das verstehe ich nicht.
Ja, das, ich sag mal, ob Beton oder, also bestimmte Sachen mussten aus Beton, wie das Treppenhaus oder so, ne? Fahrstuhl, Schacht, ja, und so, mussten aus Beton gebaut werden. Aber die Außenwände, ob die nun aus Stein sind oder eben auch Beton oder andere Materialien, auch aus welchen, wenn man aus Beton baut, ne, aus welchen Steinen oder man baut, da hat man Wahlmöglichkeiten.
Okay, das bleibt dann offen. Da muss man ja auch den Antrag nicht ändern, wenn man es noch nicht eingetragen hat.
Naja, es gibt schon Kriterien, die man dann einhalten muss, die man aber auch nachträglich noch in den Genehmigungsprozess einbauen kann. Ne? Und wir sind sozusagen im letzten Moment eingestiegen. Die Baubetreuer haben uns diese Alternativen vorgelegt und entscheidet euch mal. Und als wir uns für Holz entschieden haben, waren die doch erschrocken. Und auch der damalige Architekt hat gesagt, Holz ich nicht, weil es war der erste, ja, also wir haben ja das eine Haus vier Stockwerke hoch gebaut, und das war der erste höhere Bau in Holzbauweise. Es gab also hier in Hamburg noch keine Erfahrung, was das betraf, wie das denn baurechtlich denn so abläuft. Ne? Und da wusste der Architekt wohl, das gibt Probleme, ich ziehe mich hier zurück. Und wir haben diese zwei Architektinnen, von denen ich vorhin sprach, die hatten also schon diverse Häuser in Holz gebaut, und die haben wir uns angeguckt und wir waren begeistert. Ja, und dann haben wir das riskiert und haben den Bauantrag entsprechend gestellt, und die Hansestadt Hamburg, die Baubehörde, hat dann gesagt, nee, da müsst ihr einen neuen Bauantrag stellen, ganz neu. Und wir waren nachher erstaunt, dass wir selbst für die Gestaltung der Außenanlagen alles neu planen mussten, obwohl sich daran gar nichts geändert hatte. Mussten wir auch dafür den Bauantrag neu stellen und eben auch bezahlen.
Und der Baubetreuer hatte das zum ersten Mal jetzt so gemacht, so eine Baubetreuung, das hattest du anfangs gesagt. Ja. Denn sowas muss doch auch früher auffallen, das muss doch bekannt sein, dass das zu Problemen führt. Also hat die IBA nicht auf die Bremse getreten und gewarnt, oder die IFB?
Nee.
Also das ist ja dann eine dramatische Entwicklung, auch den Architekten Verlust und Neuer, der dann aber auch wieder Nein gesagt hat.
Und dann haben wir uns eben entschieden, Generalunternehmen beauftragen, keinen Architekten zu nutzen.
Das alles parallel zur weiteren Gruppenfindung und zur Entstehung des Gemeinsamen. Und wie habt ihr damals die Finanzierung war ja eh schon auf Kante genäht, hattest du gesagt, Horst.
Was nichts Besonderes ist für Bauprojekte.
Das ist immer so. Man macht sich lang und länger. Aber die Folgekosten, wie habt ihr die eingeschätzt damals?
Die Folgekosten für den Umstieg?
Ja.
Ja, die haben wir eben bis auf die Kosten für den erneuten Bauantrag, haben wir keine höheren Kosten erwartet. Ist auch, kann man schon sagen, erstmal so eingetreten. Aber dann sind wir in Schwierigkeiten gekommen, was den Brandschutz betraf. Da war die Baubehörde, hatte andere Ansprüche an den Brandschutz, wie unsere Brandschutzbeauftragte, die heißt anders, das ist die Fachplanerin, ne? Für Brandschutz braucht man da. Und die war im DIN-Ausschuss und die wusste, dass die, oder ist der Meinung gewesen, dass die Anforderungen der Hansestadt zu hoch sind. Und hat sich lange mit der Baubehörde darüber gestritten. Dadurch hat sich die ganze Phase der Genehmigung in die Länge gezogen. Und in dieser Zeit sind die Preise, also auch die Löhne für die Handwerker, sehr stark gestiegen. Und das hat, obwohl wir einen Festpreis ausgemacht hatten mit dem Generalunternehmen, ist das für den wesentlich teurer gekommen. Und da wollte er uns dran beteiligen. Und diese Kosten konnten wir nicht vorher erkennen.
Über welche Zahlen sprechen wir? Wie viel habt ihr hier überhaupt verbaut? Wie hoch war das ungefähr?
Das waren 4,2 Millionen, die wir aufbringen mussten zur Finanzierung. Ja, und darauf sind dann noch die 270.000 gekommen, die der Generalunternehmer mehr haben wollte.
Für das zu Ende bauen.
Ja, zu Ende gebaut, aber für die Schlussrechnung hat er uns diese Forderung präsentiert.
Die Folgekosten sind dann gar nicht unbedingt durch den Holzbau entstanden, sondern durch die zeitliche Verzögerung.
Richtig. Die Genehmigung hat sich in die Länge gezogen dadurch. Ne? Ja. So, und dadurch, dass die Preise gestiegen sind in der Zwischenzeit.
Ne? Wie hast du das erlebt, Elfi? Stand das Projekt auf der Kippe?
Ja, also so habe ich das erlebt. Wir, viele von uns, konnten nicht schlafen. Ja. Was willst du noch genau wissen?
Gibt es eine Insolvenz für die Genossenschaft oder was wäre Kippe genau gewesen?
Ja, wir hatten die Genossenschaft ja gegründet, um da eine Absicherung zu haben. Und haben immer gehofft, dass das nicht eintritt. Andererseits wusste ich, also ich war der Meinung, wenn das alles den Bach runtergeht, dann ist für mich auch auf Null. Das weiß ich nicht, ob ich das realistisch eingeschätzt habe. Aber ich hatte ja alles aufgegeben. Ich hatte vorher sicher gewohnt, ein bisschen teuer, aber ich hatte vorher eine sichere Wohnung. Und die Folgen, wenn das hier nicht geklappt hätte. Also ich weiß gar nicht, wie ich die aufgefangen hätte. Also ich habe gebetet.
Was hat das mit dir gemacht? Konntest du schlecht schlafen?
Ja, natürlich. Also viele von uns konnten sehr schlecht schlafen.
Über einen längeren Zeitraum, oder?
Ja, also wir haben...
Sprechen wir von einem Jahr?
Länger.
Zwei? Also so ein langer Zeitraum, echt unter Stress. Wird das
ja,
was?
Ja, wirklich. Und also im Grunde genommen ist der ja auch heute noch da, dieser finanzielle Stress. Nur ich habe einen anderen Umgang damit gefunden. Also für mich ist das jetzt so, okay, das steht jetzt hier. Ich wohne jetzt hier, ich wohne schon relativ lange hier. Und auch die Externen, die haben kein Interesse daran, dass dieses Wohnprojekt kaputt geht.
Klar.
Weil jeder will das aufrechterhalten. Und es wird immer irgendwie einen Weg geben, das weiter zu machen. Wir haben ja schon Schulden, die wir immer weiter schieben, also in die Zukunft. Also das sind so finanzielle Fachbegriffe, die ich da jetzt nicht so
habe. Ja, aber ich verstehe schon, wie extrem die Belastung war über einen längeren Zeitraum. Und du ja auch eine eigene Wohnung noch hattest und nicht wusstest, wann soll ich jetzt kündigen und wie geht der Übergang?
Also ich habe ja alles gemacht, ich habe sie gekündigt und so weiter. Das war doch alles klar. Ich war damals im Vorstand, als wir das Grundstück gekauft haben und kein Geld hatten eigentlich. Also das Risiko bin ich ja da schon eingegangen.
Horst, wie hast du den Stress erlebt? Weil du redest so schön ruhig und aufgeräumt und so, aber warst du damals auch
so
ruhig und aufgeräumt?
Ja, ich bin etwas risikofreudiger grundsätzlich. Und ich hatte immer die Hoffnung, wir hatten also auch schon einen Austausch mit anderen Wohnprojekten hier in Hamburg. Da habe ich dann miterlebt, dass das eine Wohnprojekt, die hatten Schwierigkeiten beim Bau. Da ist denn eine Spundwand, die zur Straße hin war, die das absichern sollte, die hat nachgegeben und da sind extreme Kosten durch entstanden, das neu zu machen. Das hat ihnen das Genick gebrochen und die sind dann tatsächlich wieder in Konkurs gegangen. Das gibt das, also dass man in Insolvenz gehen kann als Genossenschaft. Und die haben das Glück gehabt, dass sie eine Genossenschaft gefunden haben und die aufgenommen haben oder die Fittiche genommen haben. Und diese Hoffnung hatte ich dann auch immer, dass uns denn eine Genossenschaft aufnimmt und hier uns weiter wohnen lässt. Denn das ist da auch passiert, dass die weiter zusammen wohnen durften, denn sonst belegt ja die Genossenschaft die Wohnung aus ihrem Sinn, ne? Und die durften tatsächlich so wohnen bleiben.
Aber so eine Bestandsgenossenschaft hat hier nicht angeklopft. Die hat euch nicht unter die Fittiche genommen.
Als wir angefangen haben zu bauen, haben wir dann das immer ausgelotet. Und damals waren die Dachgenossenschaften nicht so interessiert daran. Das hat sich mittlerweile ein bisschen gedreht, ne? Weil auch die Genossenschaften müssen ja eben nachweisen, dass sie Wohnraum schaffen. Die Stadt will ja Zahlen vorweisen und so. Und die Genossenschaften müssen da eben auch was zeigen, was bieten. Und wenn sie denn so eine Kleinstgenossenschaft aufnehmen, bedeutet das, dass sie ihre Zahlen schön können.
Ich springe nochmal zurück, Horst. Die Frage war ja auch, wie bist du persönlich mit dem Stress umgegangen? Konntest du auch schlecht schlafen?
Nee, das hatte ich nicht.
Soweit hast du ein anderes Gemüt sozusagen.
Meine Frau hatte eher das Problem, dass sie manchmal überlegt hat, auszusteigen. Ich habe das nicht so mit in den Schlaf genommen. Und, ja.
Ich glaube, dass das auch hilft, wenn man die Materie sehr gut versteht. Also wenn man so ein bisschen daneben so nur mit Kreur, es gibt irgendwelche Geldsorgen, aber man nicht so richtig weiß, worin sie genau bestehen und wie die Lösungsideen sind, dann hat man mehr Ängste, glaube ich.
Ja.
Ich habe dann irgendwann aufgegeben, dieses Problem lösen zu wollen und habe gesagt, wir haben hier Leute, die sich darum kümmern. Und dadurch habe ich dann irgendwann gesagt, es wird schon. Also das ist mehr so ein...
Eine Hoffnung.
Ja, genau.
Man muss ja auch sagen, was mich beruhigt hat, ist, da sind zwar die Schulden, aber da ist ja auch ein Gegenwert da. Mhm. Und wenn so eine Genossenschaft in die Insolvenz geht, ne, dann wird ja auch geguckt, kriegt man das Ganze zu Ende? Da könnte die Stadt auch aushelfen, ne, mit zusätzlichen Krediten oder so, aber die muss man ja auch wieder erwirtschaften. Ja. Aber wenn man das Ganze verkauft oder wir hätten das Grundstück an die Stadt zurückverkauft und die hätten uns das in Erbpacht wieder zurückgegeben. All solche Lösungsmöglichkeiten gibt es ja.
Ja, es hilft dann vielleicht auch, wenn man einen Partner hat, mit dem man die Dinge teilen kann, besprechen kann.
Ja.
Oder wenn man damit alleine ist und keiner sagt, das wird schon oder gibt die Hoffnung nicht auf. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, damit umzugehen. Ne?
Ganz besonders nachts, wenn man alleine ist. Ja. Ne? Tagsüber kann man sich einen Nachbarn holen und sich mit dem austauschen.
Puh, da habt ihr ganz schön was hinter euch gebracht, weil es ja dann auch ein längerer Zeitraum war und einzelne Aspekte bis heute auch noch nicht aus der Welt sind. Ne?
Richtig, wir sind immer noch im Verhandeln mit dem Generalunternehmen, weil es sind ja noch Restmängel da. Mittlerweile ist die Gewährleistungsfrist ausgelaufen und wir sind über die Schlusszahlung immer noch am Verhandeln. Ja, das bedeutet eben, dass wir auf einige Beseitigung der Gewährleistungsmängel höchstwahrscheinlich verzichten müssen. Und auf der anderen Seite eben aber auch diese Restsumme, die er nachfordert, damit drücken können. Ne?
Dass euch dann sowas nicht noch erspart geblieben ist. Also jetzt nochmal Rechtsstreit, so klingt das ehrlich gesagt. Ne? Ja. Das kommt dann noch hinten hinterher und obendrauf. Ja, ich verstehe. Und ihr bleibt beharrlich, weiter konstruktiv und trefft eure Entscheidung bislang, hast du gesagt, Horst, im Konsens. Wie erlebst du Konsensentscheidungen, Elfi? Was heißt das? Also alle müssen ja dann zustimmen.
Ja, wir wollen gerne, dass alle zustimmen. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn jemand, eine Person nur oder zwei vielleicht dagegen sind, gegen unser Vorhaben, dass wir das dann doch auch durchführen dürfen. Damit wir nicht dieses Veto-Problem bekommen, dass das blockiert wird, was wir machen wollen.
Aber wir haben es bis jetzt immer geschafft, dass wir diejenigen, die ein Veto eingelegt haben, dann auch so weit abgefragt haben, könnt ihr denn mit der Mehrheitsentscheidung leben oder besteht ihr darauf, dass wir das Vorhaben?
Da möchte auch keiner im Wege stehen, gerade wenn die Nerven blank liegen. Ja. Und bei Geld liegen die Nerven ja schnell blank, oder?
Und wir haben uns die ganze Zeit über auch bemüht, über Entscheidungsverfahren. Zum Beispiel haben wir auch ausprobiert, das zu machen mit dem systemischen Konsensieren. Mhm. Haben damit eigentlich ganz gute Erfahrungen, deswegen fragen wir auch so nach. Ja. Also ne, wenn jemand nicht so gerne möchte, dass wir dann sagen, könntest du denn damit leben? Das ist so ein Mittelding dazwischen. Ja. Also, wir stimmen ab und wir wollen einen Konsens haben.
Ja, aber wir merken, dass das schwierig ist und wir sind ja auch dabei, unsere Struktur, die wir haben, auch die Entscheidungsstrukturen zu evaluieren. Und da haben wir auch noch einen Workshop, der nächste Workshop, den wir machen werden, wird sich mit Entscheidungsstrukturen befassen.
Also weil das hat ja auch immer bei Geld das, den Hintergrund, dass man gerne möchte, dass alle gleich sind, aber die sind nicht alle gleich. Die Menschen bringen auch unterschiedlich viele Voraussetzungen mit an Geld, aber auch an Möglichkeit, über Geldfragen zu diskutieren und sich schlau zu machen, wie man mit Geldsorgen umgeht. Also das ist ja kein einfaches, triviales Thema.
Nein.
Wird die Verantwortung bei euch finanziell da und auch sozial tatsächlich gleich getragen oder ruht das dann alles doch eher in der Arbeitsgruppe, die ihr Häuser nennt, im Haus Geld oder im Haus Finanzen?
Ja, wir haben ja, es sind ja Genossenschaftsanteile, ne? So, man kann ja sagen, wenn ich freiwillige Genossenschaftsanteile aufnehme, denn es gibt keine Nachschusspflicht, die haben wir in der Satzung ausgeschlossen. Das heißt, wir sind irgendwo in der beschränkten Haftung. Diejenigen, die mehr Geld zur Verfügung haben und wir sehen, wir brauchen mehr Eigenkapital, ne, die können, bis jetzt konnten sie die immer aufbringen. Aber das hat zur Folge oder kann zur Folge haben mal, dass wenn jemand ausscheidet, der sehr viele freiwillige Anteile hält, dass derjenige, der nachzieht, sozusagen ins Projekt nachzieht, der muss denn ja auch so viele freiwillige Anteile haben, die wir dann auch als Anspruch an die Bewerber stellen müssen. Und das kann zum Problem
führen. Ja, ja.
Im Moment ist das eben so, dass die Menschen, die sich hier bewerben, auch kalkulieren. Sie haben da, wo sie wohnen, Staffelmieten und so weiter und so fort, ne, können also schwer in die Zukunft planen, wie geht's weiter. Und hier haben wir eben über 30, also jetzt noch 25 Jahren vorgezeichnet, wie sich die Mieten entwickeln.
Ja. Dazu noch eine Frage, ihr beiden. Wie hoch sind denn die Mieten eigentlich bei euch?
Also wir sind angefangen mit 12,50 Euro pro Quadratmeter. Die müssen aber nicht alle zahlen, sondern wir kriegen nicht nur günstige Kredite für die Stadt zum Bauen, sondern der einzelne Mieter wird eben individuell gefördert. Das heißt, es gibt vier Fallgruppen, nennt sich, also es entspricht so dem System der Wohnungsberechtigungsscheine, sagen wir so. Diejenigen, die sehr viel verdienen, die müssen diese 12,50 selber aufbringen.
Ja, und die anderen aufbringen. Teilweise dann.
Und die anderen sind, ja, und das war dann, dass diejenigen, die in der niedrigsten Fallgruppe sind, die also eben auch einen Dringlichkeitsschein bekommen hätten, die haben anfangs 6,50 Euro zahlen müssen. Und wir dürfen die Miete alle 2 Jahre um 20 Cent erhöhen pro Quadratmeter. Die Förderung des Projektes aber geht um 30 Cent alle 2 Jahre zurück. Ja, aber die Miete
geht nicht entsprechend hoch.
Ne? Die geht nur um 20 Cent hoch. Das heißt, die Genossenschaft kriegt insgesamt immer weniger Förderung. Ne?
Also man muss jedenfalls sagen, ihr beiden, trotz der wirklich heftigen finanziellen Probleme und der belastenden Zeit, ihr wohnt wunderschön, ihr zahlt relativ wenig Miete und ihr habt eine Gemeinschaft, die das ausgehalten hat und die da zusammengehalten hat, ne? Das nur mal als so ein erstes kleines Zwischenfazit von diesem nicht ganz einfachen Thema Finanzierungssorgen hier im Wohnprojekt Nestbau. Und dafür auch noch mal eine kleine Info an die Hörer. Wir sind hier bei Wohnprojekte im Gespräch. Ich spreche mit Elfi Christlieb und Horst Domnick im Wohnprojekt Nestbau im Vogelkamp, Hamburg-Neugraben. Und ich bin Tom Voss. In unserem dritten Punkt des Gesprächs würde ich gerne noch mal drauf kommen, ihr beiden. Was macht das mit einer Gemeinschaft, wenn die Geldsorgen so an die Tür hämmern und man schlecht schlafen kann und man überlegt, wie gehe ich, wie geht meine Partnerin, wie geht mein Nachbar, wie geht mein Gegenüber auch mit diesen Belastungen um? Tragt ihr das in der Gemeinschaft aus, Elfi?
Also wir treffen uns ja regelmäßig zu Plenar. Und wir haben da eine Tagesordnung, die wir entwickeln im Laufe der Zeit, bis das nächste Plenum kommt, wo dann solche Probleme angesprochen werden und wo wir das versuchen zu klären. Wir haben da manchmal auch Missklänge, wo also einige meinen, sie müssten vielleicht bestimmte Kosten nicht im selben Maße bezahlen, wie zum Beispiel Der Fahrstuhl, das ist ja auch in anderen Mietgemeinschaften schon Thema gewesen, ob Leute einen Fahrstuhl bezahlen müssen, wenn sie im Erdgeschoss zum Beispiel wohnen.
Ja, wie viele Auszüge hattet ihr, seitdem ihr hier wohnt?
Ich glaube, es waren 5 oder so.
Bei der Fluktuation sind das so eher Gründe gewesen, wie eben der Berufswechsel oder eine Familie hat eine Erbschaft gemacht, ein Haus und ist deshalb weggegangen. Aber es gab auch soziale Spannungen oder es gab auch eine Genossin, die die finanziellen Sorgen nicht ausgehalten hat.
Ja, habe ich doch. Ne?
Ja. Aber es gibt eben das, was Elfi angesprochen hat, das gibt eben auch soziale Spannungen über diese Diskussion, ne? Wie verteilen wir die Betriebskosten gerecht? Ne, so, oder eben auch so gemeinschaftliche Aktionen, wenn wir uns also zum Beispiel Moderation einkaufen und so, wer muss die bezahlen, ne? Nur die Streithähne oder ne, so. Und da die sozialen Spannungen, die sich da ergeben, die sind manchmal schon recht sehr, sehr heftig. Ich weiß, dass es in anderen Wohnprojekten solche Situationen auch gibt, die sind uns nicht eigen, aber ja.
Ich wollte noch mal gerne auf Stichwort Mehrgenerationenmodell zurückkommen, Elfi. Unter dem Stichwort Geldsorgen kommt das ja auch noch mal dazu. Also das war der Wunsch, in Gemeinschaft mit anderen zu wohnen, die eigene Fürsorge, möglichst nicht einsam zu werden, im Alter nicht einsam zu wohnen. Und dann kocht hier das Geldproblem hoch und eine unruhige Nacht folgt der anderen. Und dann ist ja eigentlich auch so eine Bewährungszeit für eine Gemeinschaft. Dann könnte ja gerade die Gemeinschaft einem auch helfen, mit so einer Extrembelastung umzugehen.
Dass mir die Gemeinschaft hilft dabei? Ja, natürlich. Also es ist sehr beruhigend, einfach zu wissen, dass wir das gemeinsam machen. Dass ich nicht jetzt alleine irgendwie um meine Wohnung bangen muss. Und das höchstwahrscheinlich auch, falls man mal selber nicht richtig kann, dass dann auch die anderen mit einspringen. Also da helfen wir uns schon gegenseitig.
Und dennoch gibt es dieses Problem, dass du dich hier auch manchmal einsam fühlst, dich einsam wahrnimmst.
Ja, das entsteht manchmal. Aber das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem. Ich habe ja meine Nachbarschaft damals, meine Leute, die mehr in meiner Nähe waren, habe ich ja quasi verlassen, bin ja hierher gezogen. Ja. Habe da also nicht so viel, wo ich einfach mal so hinkommen kann. Das Problem, dass die Familien zum Beispiel am Wochenende einfach Zeit für sich haben wollen und sich nicht noch um jemanden kümmern wollen, der so einen Sonntagsblues hat, das finde ich auch. Also ich habe mir das nicht richtig überlegt vorher. Ich dachte das anders. Aber so ist das. Das ist normal. Und es gibt viele Bemühungen, da auch gegenzusteuern. Zum Beispiel machen wir häufiger einen Samstagsbrunch, sodass wir uns alle im Gemeinschaftsraum treffen. Jeder bringt was Leckeres mit. Wir unterhalten uns. Wir haben auch schon Spielenachmittage gemeinsame organisiert. Es gibt ein Fußballturnier bei den Kindern, wo
da würde ich dich gerne beisehen. Ach nee, bei den Kindern natürlich.
Nein,
die Erwachsenen dürfen mitspielen, aber nur die, die sich das zutrauen. Und die anderen, die sind dann gerne als Publikum dabei. Hatten wir gerade letztens. Und es tut auch gut. Also einfach, dass man da was beitragen kann. Kann dann was zum Buffet beitragen und jubeln, wenn die da spielen und sowas.
Ihr lebt in verschiedenen Häusern. Trennt das auch ein bisschen? Also da ist zwar eine kleine Straße dazwischen.
Ich glaube, das ist einfach individuell. Jeder geht verschieden damit um und jeder findet da so seinen Weg. Und also ich kann jederzeit irgendwo hingehen und anklingeln.
Also ich empfinde das nicht als Trend. Aber ich würde nicht sagen, dass hier sag mal, erkennbar ist, dass es wir gemeinsam einsam sind. So ist das nicht. Ne? Aber wir
aus deiner Sicht?
Ja, denn wir merken schon, wenn jemand sich zurückzieht und wenn wir das dann merken, manchmal dauert das einen Tag, 2 Tage, 3 Tage, ne? Aber dann versuchen wir dann auch, dass der Kontakt kommt und versuchen auch die Menschen dann, diejenigen einzubinden.
Ihr nehmt auch Moderation in Anspruch, habt ihr vorhin kurz erwähnt. Wie geht das so vor sich? Trefft ihr euch da einmal im Monat mit jemandem von außen oder wie läuft das?
Wir haben vor, uns regelmäßig mit externer Moderation zu treffen. Das ist aber auch ein finanzielles Problem, weil das muss ja dann auch bezahlt werden. Das bezahlt auch nicht die Genossenschaft. Es sind ja keine Bau- oder Mietkosten, die da entstehen. Da wollen viele das nicht so gerne bezahlen, weil sie meinen, sie haben eine externe Moderation nicht so nötig, weil sie ihre Sachen selber oder auch nicht mit jedem befreundet sein müssen oder so in der
Richtung. Okay. Und in dem Prozess seid ihr noch?
Das machen wir jetzt immer so. Also wir haben in letzter Zeit 2 Moderationen gehabt, wo wir sehr von profitiert haben, finde ich. Wir hoffen, also ich bin ja in dem Haus Kommunikation, wo wir für Moderation von extern auch mit zuständig sind. Mhm. Wir hoffen als Haus auch, dass so eine Regelmäßigkeit reinkommt, dass wir uns dann dadurch auch als Gemeinschaft weiterentwickeln.
Horst, ja.
Also diese Moderationen bis auf die letzte waren ja nötig geworden, dass wir also Konflikte haben, konkrete Konflikte hatten, die behoben werden mussten oder ausgeräumt werden mussten. Und wir haben aber eben eigentlich vor, dass wir auch externe Moderation brauchen bei der Weiterentwicklung unserer Struktur, eben auch der sozialen Struktur. Zum Beispiel, wie finden wir zu Entscheidungen? Da gibt es verschiedene Modelle. Ja. Aber wir wollen eher in die Richtung, da Moderation für zu besorgen, als wie zur Konfliktbewältigung, die stellt sich ja dann irgendwann ein. Ne? So, und da ist denn dieses Finanzierungsproblem, ne? Wenn man dann feststellt, dieser Konflikt ist zwischen 2 Personen, dieser Konflikt bricht immer wieder auf. Und warum sollen denn die übrigen denn auch die Moderation bezahlen? Weil es wird immer bei uns jedenfalls so, das muss nicht grundsätzlich so sein in einem Wohnprojekt. Wir nehmen dann alle an dieser Moderation teil, weil wir spüren irgendwo, dass wir jeder irgendwo an diesem Konflikt beteiligt sind.
Ja, es ist ein Gruppenprozess.
So, da habe ich mich eben, glaube ich, unkorrekt ausgedrückt. Es sind immer einige dabei, die sagen, wir sind nicht Teil des Konflikts und deshalb wollen wir auch nicht bezahlen. Ne?
Aber so ist das, wenn man in einer Gruppe lebt und in einem Nest zusammen wohnt, dass man sich nicht nur die Rosinen rauspicken kann, sondern es gehört dann alles dazu. Und bei dem einen ist mal der ein bisschen bevorteilt, bei dem anderen ist der mal ein bisschen bevorteilt. Und ich wünsche euch bei diesem Prozess, bei dem ihr ja zum Glück auch externe Hilfe habt, viel Erfolg. Und ich bedanke mich für eure Auskünfte bei einem nicht ganz einfachen Thema und für euren Optimismus auch in die Zukunft zu gucken.
Ja, ich möchte mich auch bedanken bei dir, Tom. Ich fand das eine schöne Angelegenheit, mich auch einzubringen und wünsche dir eine gute Zeit weiter.
Ja, Tom, ja, vielen Dank auch dafür, dass du mir die Möglichkeit gibst, was mir auch ein Bedürfnis ist, zukünftige Projekte zu unterstützen, unser Erlebnis, unser Wissen, was wir erworben haben während der ganzen Bauphase, Planungsphase und so, aber auch beim Zusammenleben weitergeben zu können.
Alles klar. Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Elfi Christlieb und Horst Domnick. Wohnprojekt Nestbau im Vogelkamp, Hamburg-Neugraben. Und ich bin Tom Voss.
Wohnprojekte im Gespräch. Wenn Träume auf Wirklichkeit und Wünsche auf Konflikte stoßen. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentiert und bewertet diese Folge gerne. Rückmeldungen und Anregungen sind willkommen. Ihr findet diesen Podcast auch bei der Google-Suche unter Wohnprojekte Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt
Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.